Von vielen Chemikalien verstehen wir noch immer viel zu wenig, als dass wir so weit wären, sie guten Gewissens in die Umwelt zu lassen, sagt der Sprecher des integrierten Projektes Umweltverhalten von Chemikalien, Dr. Lukas Wieck.
Also Umweltverhalten hat ja viele Aspekte. Uns interessiert vor allem der Aspekt des Abbaus. Also was befähigt ein Ökosystem, dass eine Chemikalie abgebaut wird? Und wir können dann dieses Wissen einsetzen, um den Abbau einer Chemikalie im Ökosystem zu befeuern. Wir können aber auch vielleicht sagen, ja, halt, eine solche Chemikalie sollte nie ins Ökosystem gelangen, weil sie schlicht und einfach wenig abbaubar wird.
In drei Schritten wollen die Forscher ans Ziel kommen. Zum ersten betrachten sie die Chemikalie selbst, und zwar bis in die kleinste Struktureinheit. Sie wollen wissen, wie die Struktur der Chemikalie deren Abbaubarkeit beeinflusst.
Wir gehen nicht nach Chemikalienklassen vor, sondern wir denken in Form von Reaktivitäten. Wie, unter welchen Bedingungen wird eine Chemikalie abgebaut? Also nicht, haben wir jetzt ein Ölschadstoff oder haben wir ein Pestizid oder haben wir ein Pharmazeutikum, sondern jede Chemikalie hat eine Persönlichkeit, wenn man so will, und die hängt eben von den einzelnen Strukturen in der Chemikalie ab. Und die Struktur, die ist dann einem chemischen Abbau, einer chemischen Umwandlung unterworfen, und das ist, nennt man die Reaktivität.
Im zweiten Schritt schauen die Forscher vom Ökosystem auf die Chemikalie. Wie muss das Ökosystem beschaffen sein, damit die Chemikalie abgebaut werden kann? Lukas Wieck, Arbeitsgruppenleiter im Department Umweltmikrobiologie, erklärt es an einem Beispiel.
Das im Sinne von, Sie können abends vor einem Lebensmittelladen stehen, die Tür ist zu, Sie kommen nicht rein. Das heißt, dass die ganzen Esswaren sind für Sie nicht bioverfügbar, und häufig finden solche Prozesse auch im Boden statt. Oder es sind die falschen Organismen beim falschen Stoff. Oder das chemische Umfeld um eine Chemikalie herum, im Boden, im Wasser, entspricht nicht der Abbaubarkeit der Chemikalie. Und das symbolisieren wir mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Der Schlüssel ist in dem Fall die Chemikalie, das Schloss, das Umweltsystem mit seinen Bedingungen, das heißt der Boden, das Wasser, die Luft. Ist das Prinzip erkannt, dann kommt der dritte Schritt, das neu erworbene Wissen wird angewandt. Bis es soweit ist, werden die Forscher noch viele Jahre brauchen. Aber es gibt Trittsteine auf dem Weg dahin. Professor Frank-Dieter Kopinke, Chemiker und Leiter des Departments Technische Umweltchemie am UFZ, nennt ein Beispiel aus der Praxis der Helmholtz-Forscher.
Es geht um die Regenerierung von mit Chloroform beladener Aktivkohle. Ich würde die Verfahrensvariante mit Hydrolyse, konkret mit basischer Hydrolyse, umschreiben.
Weltweit werden Rohwässer vor ihrer Aufbereitung mit Chlor gereinigt. Dabei entsteht in sehr geringen Mengen ein Nebenprodukt, und zwar Chloroform. Je nach der weiteren Verwendung als Trinkwasser oder als industrielles Brauchwasser muss dieses Chloroform aus dem Wasser wieder raus. Dies gilt für sogenannte Reinstwässer oder Ultrareinstwässer. In der pharmazeutischen oder in der Halbleiterindustrie wird dieses Wasser gebraucht.
Es geht um extrem große Wassermengen, Durchsatzleistungen von mehreren hundert Kubikmetern pro Stunde für eine solche technische Reinstwasseranlage.
Das Chloroform wird mit großen, teuren Aktivkohlefiltern aus dem Wasser geholt. Die Kohlefilter enthalten hunderte Tonnen Aktivkohle und die kosten pro Tonne 1 bis 2.000 Euro. Nach Standzeiten von einigen Monaten bis wenigen Jahren sind die Filter verbraucht und werden entsorgt oder aufwendig regeneriert.
Das ist ein sowohl ökologisch als auch ökonomisch als auch technisch wenig effizienter Schritt.
Die Forscher entwickelten deshalb eine Methode, mit der die Aktivkohle vor Ort im eingebauten Zustand regeneriert werden kann und somit viele Jahre länger im Einsatz ist.
Wir haben diese Aktivkohle, nachdem sie Chloroform bis zu einer bestimmten Grenze aufgenommen hat, durch alkalische Hydrolyse im basischen Milieu zerstört. Zu komplett unschädlichen Komponenten, Ameisensäure und Chlorid. Ameisensäure und Chlorid desorbieren von der Aktivkohle wieder und es hinterbleibt eine erneut aufnahmefähige adsorptionsaktive Aktivkohle.
So können Geld und Ressourcen gespart werden. Möglich wurde das nur durch die genaue Kenntnis der Chemikalieneigenschaften und die Optimierung der Reaktionsbedingungen. Die gefundene Lösung wurde zum Patent angemeldet und angewendet. Ein anderes Beispiel: Pestizide auf den Feldern. Welche dürfen eingesetzt werden und welche nicht? Bisher werden die Langzeitrückstände von Pestiziden nachgewiesen, indem diese radioaktiv markiert und deren biologischer Abbau untersucht wird. Diese Methode sagt allerdings nichts über die Struktur der Rückstände nach einem möglichen Abbau der Pestizide aus, sagt Professor Matthias Kästner, Leiter des Departments Umweltbiotechnologie. Um diesen Nachweis zu führen, entwickelte er gemeinsam mit einem Forscherteam eine Methode, die auf der Markierung des Ausgangsstoffes mit stabilen Isotopen aufbaut. Dies ermöglicht die detaillierte Untersuchung der Rückstände auf Abbauprodukte des Pestizids. Ebenso kann nachgewiesen werden, ob Kohlenstoff aus den Pestiziden in Biomoleküle, das heißt unschädliche Moleküle, eingebaut wurde, was immer dann geschieht, wenn Bakterien andere Stoffe auffressen.
Diese Analyse des biogenen Anteils der Rückstände, die kann man aber nur mit stabilen Isotopenmarkierungen durchführen, also nicht radioaktiv markierten. Und mit 13C, also mit den stabilen Isotopen, kann ich das. Und insofern geht im Augenblick eine Überlegung dahin, die Zulassungsverfahren, um diese Stabilisotopenmarkierung zu erweitern. Und die andere Richtung geht dahin, die komponentenspezifische Analytik für 14C-Aminosäuren so auszubauen, dass auch das analysierbar wird.
Die Ergebnisse der neuen Methode werden bereits in Prüfverfahren berücksichtigt. Bei einigen als bedenklich eingestuften Pestiziden konnte so Entwarnung gegeben werden. Das ist ein Schritt von vielen auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie verhalten sich Chemikalien langfristig in der Umwelt? 50 Helmholtz-Forscher arbeiten intensiv an dieser Aufgabe. Das sind Chemiker, die im Labor arbeiten oder Modelle am Computer erstellen. Mikrobiologen studieren die Ökologie des Schadstoffabbaus oder Mikrobengemeinschaften. Ökosystemanalytiker sind dabei, Ingenieure, Mathematiker. Hier wird ein breites Wissensfeld angewendet und da eine gemeinsame Sprache zu finden, ist sehr anspruchsvoll, sagt Lukas Wieg, ebenso wie das Ziel der Forscher.
Wir müssen einerseits chemische Molekülreaktivitäten verstehen, wir müssen aber auch ökologische Prinzipien verstehen und die müssen wir zusammenbringen und das im Prinzip in einem Voraussagemodell zusammenzufassen. Also es ist eine äußerst anspruchsvolle Arbeit und wir sind ganz am Anfang davon und wir werden das in 5 Jahren auch nicht schaffen, aber wir versuchen quasi mechanistisches Wissen zu erarbeiten, um Voraussagefähigkeiten zu erarbeiten, unter welchen Bedingungen welche Chemikalien abgebaut werden können. Das ist unser Fernziel, wo wir irgendwann mal sein möchten.